Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Im Namen des Volkes. Die einschlägigen Regelungen des sogenannten Hartz-IV-Gesetzes sind verfassungswidrig.
Das ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung.
Die Regelungen über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung verstoßen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und sind nichtig.
In vielen Verfahren hat Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht die Parlamente zur Ordnung gerufen mit unserem Grundgesetz.
Der vorgenommene Abschlag des Gesetzgebers beruht auf einer freihändigen Setzung. Ein völliger Ermittlungsausfall.
Eine Regierung ist dafür gewählt, nicht nur provokante Fragen zu stellen, sondern auch ganz solide Antworten zu geben.
Nehmen Sie bitte Platz.
Es folgt die Urteilsbegründung und die hört sich dann an wie eine Standpauke, wie Nachhilfeunterricht in Sachen Grundgesetz. Erst Hartz IV, dann die Vorratsdatenspeicherung. Nein, haben die Richter in den roten Roben gesagt, so geht das nicht. Nein, sagen die obersten Richter in Karlsruhe immer öfter und immer deutlicher zu immer mehr Gesetzen, die in Deutschland gemacht werden. Oft geht es dabei um die Freiheitsrechte der Bürger, um den Schutz ihrer Daten, um staatliche Schnüffeleien oder auch um den Sozialstaat, um die Fürsorgepflicht des Staates. Eigentlich müssten Deutschlands Politiker mit dicken roten Backen herumlaufen, denn die sprichwörtlichen Ohrfeigen aus Karlsruhe sind schallend. Ihr Echo hallt nach in der politischen Debatte. Aber die Politiker nehmen die Urteile, wie sie kommen, und basteln sogar am nächsten Gesetz sofort. Na gut, hier und da wird noch ein bisschen geschimpft über die weltfremden Richter oder man setzt noch eins drauf und versucht, eine Westerwelle zum Tsunami aufzuschwemmen, wie das Bayerns Ministerpräsident Seehofer bei der Hartz-IV-Debatte genannt hat. Das Grundproblem aber bleibt. Die Verfassung wird offenbar in Berlin gefleddert, um dann in Karlsruhe wieder zusammengeflickt zu werden. Ist das der richtige Umgang mit dem Grundgesetz? Stehen unsere Politiker eigentlich noch auf dessen vielbeschworenem Boden? Politiker in schlechter Verfassung. Nachhilfe im Namen des Volkes. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Gestern war es mal wieder soweit. Ein Gesetz wurde gekippt von den Karlsruher Bundesverfassungsrichtern mit dem schlichten Satz:
Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der Strafprozessordnung über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung verletzen das Grundrecht auf Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses.
Und sind nichtig. Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes sagt, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Ende der Durchsage. Das Schöne an diesem Grundgesetz ist, zumindest in den wichtigsten Artikeln, seine Eindeutigkeit. Die Hartz-IV-Regelungen, vor allem für Kinder, verstoßen gegen Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes und dieser Satz steht nicht umsonst ganz am Anfang unserer Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es braucht schon einiges an Chuzpe, um gegen diese Grundfesten unseres Gemeinwesens zu verstoßen. Unsere Politiker haben die. Und wenn sie dann, wie mit Hartz IV oder mit der präventiven Speicherung, all unsere Telefonkontakte am Ende doch scheitern, dann muss halt schnell ein neues Gesetz her, oder?
Ein Urteil, eine Regierung, zwei ganz unterschiedliche Reaktionen.
Ein herausragend guter Tag für die Grundrechte, für die Freiheitsrechte und für den Datenschutz.
Ich hätte mir am heutigen Tag ein anderes Urteil gewünscht.
Eine euphorische FDP-Justizministerin, die sich über den Schutz der Bürger freut. Und ein eher zerknirschter CDU-Innenminister, der Sicherheitslücken und Probleme bei der Strafverfolgung fürchtet. Mittlerweile werden die Daten bereits gelöscht. Dass irgendwann neue gespeichert werden, ist zwar umstritten, aber zu erwarten. EU-Recht muss umgesetzt werden. Die Polizei macht ebenfalls Druck. BKA-Chef Zirke.
Wir können bei vielen Straftaten, insbesondere bei denen, wo die Tatabläufe im virtuellen Raum stattfinden, also Datensabotage, Veränderung von Daten, Hacking als Beispiel, auch bei der Kinderpornografie, ohne IP-Adressen, ohne Vorratsdaten überhaupt nicht ermitteln.
Im Regierungslager wird jedoch ganz unterschiedlich beurteilt, was denn der Richterspruch nun in Konsequenz bedeutet.
Dieses Urteil enthält eine ganz klare Botschaft. Nicht weiter so wie bisher. Es hat in der Vergangenheit ein falsches Ja zu einem falschen Gesetz gegeben.
Wenn man sich das Urteil im Einzelnen anguckt, dann möchte ich es wie folgt bewerten. So nicht, aber anders geht es. Und ich füge hinzu, anders muss es auch gehen.
Union und FDP steuern zielsicher auf den nächsten ausgewachsenen Streit zu. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, selbst Klägerin gegen das Gesetz, kommt zu folgendem Schluss. Karlsruhe hat die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Jetzt muss das Gleiche nur noch mit der europäischen Richtlinie gelingen. Und schon ist die Sache endgültig vom Tisch.
Diese Entscheidung wird auch auf Europa ausstrahlen. Es ist jetzt an der Bundesregierung, im Zusammenwirken mit der Europäischen Union im Sinne dieses Urteils dann auch zu wirken und tätig zu werden.
Die Ministerin setzt dabei auf die wachsende Skepsis in der Brüsseler EU-Kommission. Ihr Kabinettskollege hingegen kommt zu einem völlig anderen Ergebnis. Karlsruhe hat nur die Art und Weise der Vorratsdatenspeicherung beanstandet, sie grundsätzlich aber für zulässig erklärt.
Das Bundesverfassungsgericht hat Wege gewiesen, wie man verfassungskonform diese Vorratsdatenspeicherung umsetzen kann. Und ich muss darauf bestehen, dass dieser Weg jetzt auch begangen wird. Jetzt ist es an der Zeit, nicht mehr nur Nein zu sagen, sondern jetzt ist es an der Zeit, kluge Gesetzgebungsarbeit zu leisten.
Wie ein neues Gesetz aussehen müsste, hat Karlsruhe bereits sehr detailliert aufgeschrieben. Die gespeicherten Daten müssten besser gesichert, deren Verwendungszweck für die Behörden massiv eingeschränkt werden. Die Polizei dürfte also nur bei schweren Straftaten überhaupt an die Daten ran. Mehr Transparenz, indem Betroffene über entsprechende Maßnahmen informiert werden, und besserer Rechtsschutz, sodass Missbrauch bestraft und eine Klagemöglichkeit eingerichtet wird. Den politischen Willen vorausgesetzt, ließe sich das recht schnell umsetzen. Doch während der Innenminister aufs Tempo drückt, steigt die Justizministerin robust auf die Bremse.
Ganz klar, es ist heute nicht der Zeitpunkt für nationale Schnellschüsse.
Schießen wird de Maizière sicher nicht. Ausbremsen will er sich von der Kollegin aber auch nicht lassen.
Ich werde Sie bei dieser Arbeit drängend unterstützen.
Die von ihr präferierte Vorgehensweise, erstmal in aller Ruhe das Urteil prüfen, dann gründlich, sehr gründlich arbeiten, abwarten, was in Brüssel passiert, soll heißen, so lange verzögern wie eben möglich, trägt er ausdrücklich nicht mit.
Ich fände es gut, wenn wir über solche Fragen wie auch Zeitpläne in der Regierung uns erst geschlossen eine Meinung bilden und dann das der Öffentlichkeit mitteilen. Das, was anderswo in der Koalition passiert, möchte ich nicht gerne nachahmen.
Ein verständlicher Wunsch, doch wohl zu spät geäußert. Ein neues Gesetz muss her, solange es die entsprechende EU-Richtlinie gibt. Dass es ohne Streit ausgearbeitet wird, glaubt niemand mehr.
Christoph Grabenheinrich aus Berlin. Und dort bleiben wir auch und gehen am Telefon zur Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Konstanze Kurz vom Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Die einen sagen, wir haben es eben gehört, man sollte erst einmal nachdenken. Die anderen wollen sofort das nächste Gesetz nachschieben, um die gerade für verfassungswidrig erklärte Datensammelei dann doch irgendwie wieder einführen zu können. Das Bundesverfassungsgericht hat Sie, Konstanze Kurz, als Sachverständige in diesem Verfahren gehört. Wenn nach dem eindeutigen Urteil von gestern nun gleich wieder die Gesetzesmaschinerie angeworfen wird, was denken Sie? War alles umsonst?
Nein, ich denke natürlich nicht, dass es umsonst war, aber ich würde doch ganz dringend zu einem dritten Weg raten. Nicht das Gesetz sofort machen, das ist für mich gar keine Option. Da bin ich doch eher überrascht, wie schrill die Töne da waren, und zwar auch unmittelbar nach der Urteilsverkündung, wo ja keiner der Unionsfraktionsmitglieder überhaupt das Urteil gelesen haben kann. Denn jetzt sind immerhin 120 Seiten, also ein halbes Buch. Und trotzdem haben gleich alle gefordert, dass Teile dieses Urteils in neue Gesetze kopiert werden sollen. Und ich würde eigentlich auch nicht den Weg der FDP-Justizministerin gehen, nämlich nachzudenken und dann ein Gesetz zu machen, sondern ich denke, der Weg sollte ganz deutlich sein, die Sache nach Brüssel zurückzugeben und die EU-Richtlinie zu kippen. Denn ich denke, dass viele europäische Länder jetzt nach Deutschland gucken. Wir haben ohnehin einige europäische Länder, die es gar nicht umsetzen, die von vornherein gesagt haben, nein, das geht mit unserer Verfassung nicht. Und deswegen sollte man zusammen mit der EU-Kommissarin an diese Richtlinie ran. Denn man muss sich auch mal einiges an diesen technischen Fakten, die aus dem Urteil hervorgehen, klar machen. Wir werden also, falls ein neues Gesetz kommen sollte, erneut Milliarden von Datensätzen speichern und aber nur sehr wenige überhaupt zugreifen können, denn die Schranken dafür hat das Gericht sehr klar definiert und die wird der Gesetzgeber auch nicht unterminieren können. Entsprechend wird also nur ein sehr, sehr kleiner Prozentanteil überhaupt zu nutzen sein. Da sollte man sich doch einfach vom Verstand her nochmal die Frage stellen, ob wir das wirklich brauchen oder ob wir nicht an anderen Stellen die Strafverfolgung verbessern können, um eben einen gewissen Ausgleich zu schaffen dafür, dass diese Vorratsdaten nicht mehr gehalten werden.
Das hört sich jetzt alles sehr logisch an, was Sie sagen. Wenn es denn so bliebe, dass die Einschränkungen, die die Karlsruher Richter gemacht haben, also Richtervorbehalt, nur ein Richter kann bestimmen, wann wessen Daten dort hervorgezerrt werden. Und man kann nicht einfach dort hineinschauen, auch nicht als Behörde, auch nicht als Ermittlungsbehörde, auch nicht als Verfassungsschutz. Wenn das alles so bliebe, haben Sie nicht den Eindruck, da soll erstmal auf Teufel komm raus gesammelt werden und was man damit später später macht, das ergibt sich dann?
Naja, wir haben eigentlich bei den zurückliegenden Urteilen aus Karlsruhe gesehen, also etwa ganz deutlich bei der Online-Durchsuchung, dass tatsächlich Teile des Urteils und der Begründung in die Gesetze kopiert werden. Das heißt, dass die maximalen Grenzen, die durch Karlsruhe und unsere Verfassung gesetzt sind, genauso genommen werden und in die Gesetze kopiert werden. Das ist das derzeitige Vorgehen der Regierung. Hier zeigt sich natürlich auch eine Rechtsauffassung, die ich als sehr kritisch sehe. Denn man muss nicht bis an die absoluten Grenzen der Verfassung ran. Das ist überhaupt kein Muss. Ich glaube auch, dass es hier sicherlich auch nochmal einen Druck der Öffentlichkeit geben muss, denn die hat ja sehr breit diskutiert, jahrelang über dieses Gesetz. Und ich denke, da sollte man jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sich ganz generell fragen, ob wir das brauchen. Die Töne, die jetzt von den Polizeibehörden kommen, sind nicht weiter überraschend. Die sind natürlich auch deutlich überzogen. Es wird ja geradezu suggeriert, dass wir jetzt gar keine Verbrecher mehr fangen können, obwohl ja wir wissen, dass vor dem 1. Januar 2008 auch diese Vorratsdatenspeicherung nicht vorhanden war. Und wir wissen natürlich zum Zweiten, dass Verkehrsdaten der Kommunikation zur Strafverfolgung sehr wohl benutzt werden können, nur nicht mehr rückwirkend. Ja. Also ich denke, dass wir ganz grundsätzlich darüber nachdenken würden. Und ich erhoffe mir natürlich auch tatsächlich, dass die Bundesregierung in Brüssel Druck machen wird, dass diese Richtlinie fällt.
Also Sie haben Hoffnung immer noch auf eine grundsätzliche Diskussion. Es hat ja schon 35.000 Bürger gegeben, die mit Sammelklage gegen dieses Gesetz, gegen die Vorratsdatenspeicherung mit nach Karlsruhe gezogen sind. Wie groß kann es denn noch werden? Ich meine, wie breit soll das noch werden, dass die Politiker aufwachen und da mitdiskutieren?
Naja, ich denke, dieses Urteil, wenn man sich das wirklich mal im Ganzen durchliest, wird man feststellen, dass es sehr, sehr grundsätzliche Gedanken hat zu großen Datensammlungen. Also es wird auch ausstrahlen auf solche Fragen wie Elena, also dieser Entgeltnachweis, der jetzt als große zentrale
Datenbank entsteht. Seit
Januar, ja. Genau. Oder auch solche Fragen wie SWIFT, also die Bankdatentransfers oder die Flugpassagierdaten, die ja auch große Datenbanken sind. Ich denke schon, dass wenn man darüber ein bisschen länger nachdenkt und auch die Juristen nochmal dieses Urteil debattieren lässt und auch die Techniker nochmal ihre Meinung sagen lässt, dass man grundsätzlich nachdenken muss. Ich glaube, es gibt tatsächlich kein Weiter-so, sondern man muss neu nachdenken. Wir kommen einfach in eine andere Zeit, was die digitalen Daten betrifft, und der Gesetzgeber kann nicht so tun, als wenn nur weil etwas technisch möglich ist, es auch machbar ist. Denn unsere Verfassung setzt nun mal Grenzen und das haben wir hier wieder klar gesehen.
Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs vom Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin. Datenschützer müssen einfach positiv denken. Recht herzlichen Dank. Politiker in schlechter Verfassung, Nachhilfe im Namen des Volkes, der Tag in HR2 Kultur. Die Urteile der obersten Verfassungsrichter sind meist klar und eindeutig, was nicht heißt, dass man nicht genügend Spielraum hat zum Interpretieren und zum Gestalten neuer Gesetze, eben schon gehört. Am Ende entscheidet dann die Realität. Insofern sind die Urteile auch salomonisch im sprichwörtlichen Sinne. Der Richter entscheidet, die Realität richtet. Hier kommt das Urteil Salomos, das den Ruf der salomonischen Urteile begründet hat, aus dem Alten Testament, dem ersten Buch der Könige.
Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König Salomo. »Mein Herr«, begann die eine, »wir beide wohnen zusammen im selben Haus. Vor einiger Zeit habe ich in diesem Haus ein Kind bekommen. Nur zwei Tage nach mir bekam auch diese Frau ein Kind. In dieser Zeit waren wir ganz allein im Haus, niemand war bei uns. Eines Nachts legte sie sich versehentlich im Schlaf auf ihren Jungen und erdrückte ihn. Als sie es merkte, stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir meinen Sohn aus den Armen, während ich fest schlief. Mir legte sie den toten Jungen in die Arme und nahm mein Kind zu sich. »Nein«, unterbrach die andere Frau, »das stimmt nicht. Mein Sohn lebt und deiner ist tot.« »Falsch«, schrie die erste sie an, »ich sage die Wahrheit, dein Sohn ist tot und meiner lebt.« Da sagte Salomo, »ihr streitet euch also darum, wem das lebende Kind gehört. Beide, sagt ihr, der Junge, der lebt, gehört mir, der Tote ist deiner.« Dann befahl er, »bringt mir ein Schwert. Teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Teile und gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte.« Als die wirkliche Mutter des Jungen das hörte, brach es ihr schier das Herz. Und sie bat den König, »Bitte, Herr, tötet das Kind nicht, ich flehe euch an. Lieber soll sie es bekommen.« Die andere aber sagte, »Doch, zerschneidet es nur, es soll weder mir noch dir gehören.« Da befahl der König, »Tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihn um jeden Preis am Leben erhalten will, denn sie ist die Mutter.«
salomonisches Urteil von König Salomo selbst. Es folgen noch zwei weitere. Politiker in schlechter Verfassung, Nachhilfe im Namen des Volkes, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Das Bundesverfassungsgericht hat die sogenannte Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Seit gestern werden bei den Telekommunikationsunternehmen die seit Monaten vorgehaltenen Verbindungsdaten gelöscht. Die Telekom war der erste Telefonanbieter, der das gestern mit einer gewissen Genugtuung verkündet hat. Die Telefonunternehmen wollten das ja nie, sich zum Büttel der Ermittler machen. Aber das gekippte Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ist nur eines in einer langen Reihe von Gesetzen, die die Karlsruher Oberrichter kassiert haben. Michael Reißenberger mit einer kleinen Erinnerung an etwas ganz anderes.
Zum Wörterbuch der schwarzen Pädagogik greift der politische Betrieb gerne, wenn das Karlsruher Verfassungsgericht seine Arbeit tut. Dann heißt es sogleich schallende Ohrfeige für Berlin, Klatsche aus Karlsruhe, als sei da ein überstrenger Lehrer, der dumme Politbuben und Mädchen züchtigt. Und natürlich kann man auch beim jüngsten Urteil zur Vorratsdatenspeicherung anmerken, das Gericht hat schon in den vergangenen Jahren seinen Standpunkt zum Schutz der Privatsphäre verdeutlicht. So ist die Rasterfahndung vor 4 Jahren gekippt worden, die Massenkontrolle von Autokennzeichen, die Online-Durchsuchung von Computern, immer mit dem Hinweis auf den Schutz der Privatsphäre, wie er schon vor 27 Jahren im legendären Volkszählungsurteil formuliert worden ist. Demokratie ist nur mit angstfreien Bürgern zu machen, funktioniert nicht in einer Überwachungsgesellschaft. Jeder halbwegs juristisch beschlagene Berliner Politiker wusste also Bescheid. Doch man traut dem Wahlvolk nicht, möchte punkten, indem man zuvor geschürte Terror- und Kriminalitätsfurcht zu bekämpfen vorgibt. Und der Innenminister, gleich aus welcher Partei, ob Schily oder Schäuble, sorgt auch schon mal ein bisschen vor für den Fall der Fälle. Wenn es wirklich kracht in der Republik, dann kann er immer sagen, wir haben alles versucht, um in diesem Land die Sicherheit zu gewährleisten. Die Karlsruher Halbgötter in roter Robe haben uns gehindert. Der Politik geht es um Macht, so wie Katzen auf Mäuse losgehen. Sie benehmen sich nicht schlecht oder ungezogen oder unbelehrbar, sie handeln rational, zum Zweck des Stimmenfangs. Drastisch hat sich das in den vergangenen 60 Jahren auch etwa beim Kampf um das Fernsehen gezeigt, das schon Konrad Adenauer am liebsten als Sprachrohr der Regierung gesehen hat. Als ihm das Verfassungsgericht seine Pläne nach einem regierungseigenen Fernsehsender 1961 aus der Hand geschlagen hatte, erklärte er öffentlich, dass das Urteil des Verfassungsgerichts falsch sei. Er erfuhr sofort öffentlichen Widerspruch beim damaligen Präsidenten des Verfassungsgerichts Gebhard Müller, der diese Schmähung des Gerichts von sich wies. Bis heute lodert immer wieder dieser Streit um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, so fielen höchste Richter dem damaligen Ministerpräsidenten Stoltenberg in den Arm, als er den NDR zerschlagen wollte, wegen allzu kecker Berichterstattung über seine Atompolitik. So sitzen zum Beispiel bis heute in den ZDF-Gremien unfassbar viele Politiker, selbst leibhaftige Ministerpräsidenten, obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich staatsfern organisiert sein soll. Das wissen alle und doch ist es so schön, wenn die, die eigentlich von den Medien kontrolliert werden sollen, selbst ihre Kontrolleure kontrollieren. Gelebter Verfassungsbruch seit Jahrzehnten. Und unglaublich eigentlich, was im Jahre 2007 geschah. Da hat das Verfassungsgericht selbst ein Kontrollinstrument aus der Hand gelegt. Damals, als es das Urteil zum Bundeshaushalt 2004 wegen einer milliardengroßen Deckungslücke sprechen musste. Damals erklärten die Verfassungsrichter den entsprechenden Artikel im Grundgesetz zur völlig ausgedünnten Kontrollfassade. Der Bundesgesetzgeber begehe seit 4 Jahrzehnten eine Art Dauerrechtsverletzung, eine Auflösung der Verfassung. So also kann es enden. Kleines Nachwort dazu. Inzwischen hat die Politik eine neue Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben. Sie tritt in den kommenden Jahren in Kraft.
Zwei kleinere Beispiele von Michael Reißenberger. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes ist es, über die Einhaltung der Verfassung zu wachen und den Gesetzgeber, also die Parlamente, wenn nötig, zurückzupfeifen. Im vorletzten Falle geschehen in Sachen Hartz IV. Markus Kurt, sozialpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schmidt.
Sie haben sich bei der letzten Debatte um ein von Karlsruhe kassiertes Gesetz, nämlich Hartz IV, wie gesagt, im Bundestag hingestellt und gesagt, ja, wir haben da Fehler gemacht. Weshalb eigentlich? Weil Sie, also ich nehme jetzt mal die Parlamentarier als Gesamtheit, die Verfassungswidrigkeit der Hartz IV-Regelung nicht gesehen haben?
Nun, es gab genügend Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass wenn es um das Existenzminimum geht, wir besonders sorgfältig bei der gesamten Bemessung sein müssen. Allein durch die damalige Regierung und das Regierungspersonal sind bestimmte fiskalische Fakten wie die Höhe des Regelsatzes vorab gesetzt worden. Und der Gesetzgeber, das Parlament, muss sich vorwerfen lassen, in seiner Mehrheit sich nicht ausreichend der Regierung entgegengestellt zu haben. Sie sprechen jetzt viel von der Politik oder den Parlamentariern. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Wir arbeiten ja arbeitsteilig. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man den Fachpolitikern mehr Zeit zur Beratung geben würde und wenn die Regierung nicht immer versuchen würde, das Parlament zu kujonieren, sondern sich stattdessen einmal zurücknehme.
Sie haben damals gegen diese Hartz-IV-Gesetze gestimmt. Sie waren einer von den 16 aus deren Regierungskoalitionen, die abtrünnig waren. Weshalb macht aber die Mehrheit ein Gesetz, das gegen die Verfassung verstößt, dann letztlich, wie Sie es eben angedeutet haben, wenn ich das mal rumdrehe, was Sie eben gesagt haben, aus Parteiräson um der Regierung, damals war die Rot-Grün, zu folgen letztlich?
Na, man muss schon sagen, dass ja nicht das gesamte Gesetz gegen die Verfassung verstößt, sondern speziell dieser Punkt, die Bemessung der Regelsätze. Und ich habe damals auch mit Nein gestimmt, weil eine Vielzahl von Regelungen mich politisch nicht überzeugt haben, auch diejenigen, die verfassungsgemäß sind. So etwa die Zumutbarkeitsregelung, jeder Job ist zumutbar. Also das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Aber tatsächlich ist, wenn eine Situation des sogenannten Reformdrucks öffentlich aufgebaut worden ist, das subjektive Empfinden vieler meiner Kollegen offensichtlich so, dass man sich an bestimmte Vorgaben aus Ministerien halten muss. Und hier tut wirklich eine gründliche Selbstreflexion des Parlaments über seine Rolle Not. Auch der Parlamentspräsident hat ja zu Beginn, der Bundestagspräsident Lammert hat ja zu Beginn dieser Legislaturperiode noch einmal deutlich gesagt, es ist nicht die Regierung, die sich ein Parlament hält, sondern das Parlament kontrolliert die Regierung. Und diese schlichten Wahrheiten, die schon Elftklässler, Zehntklässler im Politikkundeunterricht lernen, die sollten wir selber auch mehr ernst nehmen.
Wenn es denn nämlich heißt in diesem Politikkundeunterricht, dass der Gesetzgeber etwas gemacht hat, dann ist der Gesetzgeber eben nicht die Regierung, sondern der Gesetzgeber, das sind Sie, die Parlamentarier.
So ist es. Allerdings sind die Parlamentarier nicht auf Augenhöhe mit der Regierung, sondern da ist eine große Asymmetrie, ein großes Gefälle. Die Regierung verfügt über wesentlich mehr Ressourcen, Personal, mehr PR-Durchsetzungskraft und hat natürlich auch, weil sie bestimmte Kommandohöhen besetzt, auch gewissen Einfluss auf Karriereverläufe von Parlamentariern. Das muss man ganz nüchtern so konstatieren und das macht es sicherlich einigen wesentlich schwerer. Aber an den entscheidenden Punkten, wie bei der Bemessung der Regelsätze, wo es um elementare Verfassungsgüter geht, wie die Würde des Menschen, muss die Regierung sich künftig mehr zurücknehmen und auch der Öffentlichkeit, dem öffentlichen Druck, den Zeitungen mit den großen Buchstaben widerstehen und sich mehr Zeit lassen.
Das wäre dann, wenn die Politiker, jetzt sage ich mal wieder alle zusammen, wenn die Politik dann doch etwas lernen würde aus den Ohrfeigen aus Karlsruhe. Markus Kurz, sozialpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, recht herzlichen Dank.
Bitteschön.
Es gibt noch einen anderen Weg, mit Urteilen des Verfassungsgerichtes umzugehen, die einem nicht passen. Das ist der Weg des Roland Koch und seiner Mitstreiter. Im Hartz-IV-Urteil hat das Bundesverfassungsgericht auch die Zusammenarbeit von Kommunen und Bundesarbeitsagentur kassiert, also die sogenannten Jobcenter oder ARGEN, abgekürzten Arbeitsgemeinschaften. Die sind eine verfassungswidrige Mischverwaltung, bei der Bürger keinen eindeutigen Ansprechpartner mehr habe. Nun könnte man meinen, hier müsste das Gesetz geändert werden. Wenn es nach dem hessischen Ministerpräsident geht, dann wird die Verfassung geändert.
Es war im Dezember 2007, kurz vor Weihnachten. Wieder einmal verwarf das Bundesverfassungsgericht eine gesetzliche Regelung als verfassungswidrig. Aber immerhin, als sei er weihnachtlich milde gestimmt, betonte der damalige Vizepräsident, dies sei keine schallende Ohrfeige für den Gesetzgeber, sondern eine Ermunterung, über andere Lösungen nachzudenken. So als wollte Karlsruhe sagen, praktisch gesehen macht es ja Sinn, wenn Arbeitsagenturen und Kommunen die sogenannten Jobcenter gemeinsam managen. Nur leider, laut Grundgesetz geht das so nicht, denn die Verfassung habe etwas gegen solche Mischverwaltungen, das Gebot der kommunalen Selbstverwaltung werde berührt. Es gab solche in Bund und Ländern, die, wie von Karlsruhe gefordert, über andere Lösungen nachzudenken bereit waren. Zeitweise erwog beispielsweise Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, Arbeitsagenturen und kommunale Behörden wenigstens in freiwilliger Zusammenarbeit unter einem Dach zu halten. Zugegeben mit der Folge, dass Hartz-IV-Empfänger letztlich doch wieder unterschiedliche Bescheide bekommen würden. Für Arbeitslosengeld einerseits, für Wohngeld oder andere Sozialleistungen andererseits. Damit der Verfassung Genüge getan wird. Mittlerweile haben sich diese und andere Überlegungen aber erübrigt. Die Politik, oft genug gebeutelt durch Karlsruher Urteile, die ihnen allzu oft in die Parade fuhren, versucht sich letztlich auf eine gemeinsame Marschrichtung zu verständigen. Nämlich, wenn die Verfassung uns hier behindert, dann backen wir uns eben einen neuen Verfassungsartikel. Nicht zuletzt Hessens Ministerpräsident Roland Koch hat hier den Ton angegeben.
Wir bestehen darauf, dass wir jetzt eine Grundgesetzänderung bekommen, in der dann wieder der Bescheid aus einer Hand und eine rechtliche Absicherung unserer ja in Hessen sehr erfolgreich arbeitenden sogenannten Optionskommunen, in denen die Kommunen alleine die Verantwortung für die Betreuung der Menschen, die lange arbeitslos sind, haben.
Koch steht in dieser Frage allerdings nicht allein. Schon die abgewählte schwarz-rote Bundesregierung hatte im Einklang mit den meisten Ländern für eine solche Grundgesetzänderung votiert. Das Bundesverfassungsgericht hat durch sein Urteil von 2007 ein kleines politisches Wunder bewirkt. Plötzlich wollen alle an einen Tisch, um eine Verfassungsänderung zu ermöglichen. Unions- und SPD-regierte Länder, nach langem Zögern die Bundestagsfraktion von CDU und CSU und nach den Worten von Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier auch die SPD.
Wir von Seiten der Opposition, jedenfalls der SPD in der Opposition, wollen helfen, wenn diese Hilfe gewünscht ist, dass wir eine Grundgesetzänderung zustande kriegen.
Für eine Grundgesetzänderung braucht das schwarz-gelbe Regierungslager mindestens die SPD. Nun darf man gespannt sein, wie belastbar dieser Grundkonsens im Laufe der anstehenden Verhandlungen sein wird. Denn jede Seite wird um etwas pokern. Hessen möchte beispielsweise die sogenannten Optionskommunen grundgesetzlich verankern, die bisher nur ein befristetes Modell waren. Die SPD tut sich mit dieser Aussicht schwer. Das Bundesverfassungsgericht wollte zwar keine schallende Ohrfeige austeilen, aber den Zuchtmeister macht es schon gern. Bis Ende dieses Jahres muss die Politik eine Lösung gefunden haben. Dieser Zeitplan gilt als sehr ehrgeizig. 3 Jahre nach dem Urteil hätte die Politik wundersamerweise für Klarheit gesorgt. Wahrscheinlich auch wieder kurz vor Weihnachten.
Christopher Blass aus Wiesbaden. Michael Fehling, Professor für öffentliches Recht und vergleichendes Recht an der Hamburger Hochschule für Rechtswissenschaft. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Verfassung ändern, wie es gefällt. Also wenn die Verfassungsrichter sagen, das dürft ihr so nicht, dann ändern wir halt die Verfassung und dann halten die Richter nachher die Klappe, weil wir es dann doch dürfen. Ist das normal?
Also normal wäre etwas übertrieben, aber es ist auch nicht von vornherein unanständig oder klar ein Verstoß gegen unsere Rechtsordnung, denn eine Verfassungsänderung mit der entsprechenden Mehrheit, also der Zweidrittelmehrheit, Bundestag, Bundesrat, ist ja vom Grundgesetz selbst auch vorgesehen. Und wenn eben nicht die Grundstrukturen der Verfassung berührt sind, da gibt es gewisse Grundstrukturen, die eben auch im verfassungsändernden Verfahren einfach nicht angetastet werden dürfen. Die Menschenwürde, die grundsätzliche föderale Struktur mit Bund, Ländern und Kommunen. Aber wenn das nicht angetastet wird, dann ist es durchaus ein legitimes Anliegen der Politik, auch Verfassung zu ändern.
Also wenn
diese Entscheidung müssen Sie dann politisch verantworten gegenüber dem Wähler. Es ist aber kein Rechtsbruch.
Also wenn mir jetzt das Hartz-IV-Urteil nicht passt, da wo es um die Regelsätze geht, dann kann ich das nicht durch Verfassungsänderung aus der Welt schaffen, denn da, wo es gegen Artikel 1, Absatz 1, also die Würde des Menschen ist unantastbar, verstößt, das kriege ich nicht durch Verfassungsänderung weg.
Genau, nicht? Die Menschenwürde gehört selbstverständlich zu dem, was unantastbar ist, was auch nach späteren Grundgesetzartikeln extra für unabänderlich erklärt ist. Da ist die Grenze des verfassungsändernden Gesetzgebers erreicht. Aber das muss für die Frage der gemeinsamen Arbeitsagenturen so nicht gelten. Zwar ist eben die föderale Ordnung als solche auch mit Ewigkeitswert sozusagen ausgestattet, aber Detailregelungen dieser Art würden die Grundstruktur noch nicht so sehr antasten, als dass das nicht in der einen oder anderen Form doch durch Verfassungsänderung zulässig wird.
Also wo es nicht an den Wesensgehalt des Grundgesetzes geht, also die Grundrechte, föderale Ordnung, Wesensgehalt der sozialen Grundsicherung und so weiter. Da heißt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil unter anderem unter Umständen nicht nur so nicht, sondern es heißt vielleicht dann halt anders.
Das kann heißen, dann halt anders, also mit entsprechend größerer Mehrheit, verfassungsändernder Mehrheit. Aber das heißt natürlich auch, dass die Politik dann hinterher dafür die politische Verantwortung gegenüber dem Wähler übernehmen muss. Dann ist der Wähler am Zug, das politisch durch Wiederwahl zu belohnen oder eben durch Abwahl abzustrafen.
Ist das, was wir zurzeit erleben, dass immer mehr Gesetze in Karlsruhe überprüft werden oder überhaupt von Obergerichten überprüft werden, ein normales Wechselspiel zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgerichtsbarkeit? Oder ist das eigentlich ein bisschen viel, was wir da zurzeit sehen?
Vielleicht häuft es sich gerade ein wenig, aber wenn man längerfristig schaut, ist es keine so außergewöhnliche Situation. Schon in den 70er Jahren hat man, Ende der 70er Jahre, hat man beklagt, dass das Verfassungsgericht immer aktiver sich einmischen würde. Aber letztendlich handelt es sich doch um Korrekturen, die sozusagen die Gestaltungsfähigkeit der Politik als solche nicht beeinträchtigen. Wenn man genau hinschaut, geht es ja in vielen Fällen nicht um das Ob einer Regelung, sondern um das Wie, um die konkrete Ausgestaltung. Weder sind jetzt ja vom Bundesverfassungsgericht drastisch andere Hartz-IV-Sätze gefordert worden, sondern es ist gefordert worden, dass die Berechnung sorgfältiger erfolgen muss. Was dann in der Höhe und in der Ausgestaltung hinterher rauskommt, das hat das Gericht wohlweislich nicht gesagt. Auch bei der Vorratsdatenspeicherung ist ja so etwas nicht in Bausch und Bogen und jeder Form als verfassungswidrig gebrandmarkt worden, sondern ist nur gesagt worden, in diesen und jenen Punkten geht es so nicht und ihr müsst eure Hausaufgaben neu machen, indem ihr einfach die Dinge sorgfältiger prüft und durchdenkt. Das scheint mir der normale, andererseits aber auch wichtige Aspekt dieser Verfassungsrechtsprechung zu sein. Die Politik wird darauf aufmerksam gemacht, dass sie sorgfältiger arbeiten muss bei der Gesetzgebung.
Wenn ich aber jetzt nochmal zuspitze, was wir eben von dem grünen Politiker Markus Kurt gehört haben, der damals gegen Hartz IV gestimmt hat, einer der 16 Abtrünnigen, dann hörte sich das ein bisschen so an wie, naja, die Regierung bietet ja auch den Parlamentariern den ein oder anderen Job vielleicht in Zukunft. Und wenn die Regierung ein Gesetzesvorhaben hat, das sie unbedingt durchbringen möchte, dann gibt es so etwas wie Regierungs- oder Koalitionsraison, Parteiraison. Und dann stimmt man schon mal ab, obwohl man vielleicht ahnt, dass das Gesetz, das man gerade verabschiedet, gegen die Verfassung verstößt. Das ist dann aber schon eine Beugung, oder?
Also wer wirklich sehenden Auges den Verfassungsbruch in Kauf nimmt, das ist in der Tat eine Missachtung unserer Verfassung, wie man sie sich sicherlich nicht wünschen kann. Meist bewegt es sich natürlich in einer Grauzone, wo man den bewussten Verfassungsverstoß vielleicht vermuten, aber jedenfalls nicht wirklich belegen kann. In der Tat aber habe auch ich den Eindruck, dass gelegentlich zu sehr nach der Maxime verfahren wird. Naja, wir sind nicht ganz sicher, da gibt es doch erhebliche Bedenken, aber Augen zu und durch und hinterher sehen wir weiter. Diese Praxis halte ich auch für bedenklich. Der offene, bewusste Verfassungsbruch dürfte aber dennoch die seltene Ausnahme sein.
Da kommt dann der Spruch von Gerhard Schröder, der kolportiert wird: Wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr ja klagen. Michael Fehling, Professor für öffentliches Recht und vergleichendes Recht an der Hamburger Hochschule für Rechtswissenschaft. Recht herzlichen Dank. Politiker in schlechter Verfassung, Nachhilfe im Namen des Volkes, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt unser zweites salomonisches Urteil. Es stammt diesmal nicht vom biblischen König Salomon selbst, sondern von Johann Peter Hebels klugem Richter.
Ein reicher Mann hatte einmal viel Geld verloren, das in einem Beutel eingenäht war. Er wollte dem ehrlichen Finder 100 Taler Finderlohn geben. Bald kam ein guter, ehrlicher Mann mit dem Geldbeutel zu dem reichen Mann. »Ich habe dein Geld gefunden. Ist es dieser Beutel?« »Nimm dein Eigentum zurück«, so sprach er mit freundlichem Gesicht. Und das war schön. Der Reiche freute sich, weil er sein Geld wiederbekommen hatte. Aber er war nicht so ehrlich wie der Finder. Er zählte das Geld nach und überlegte dabei, wie kann ich den Finderlohn sparen. »Guter Freund«, sprach er, »es waren 800 Taler in dem Beutel eingenäht. Ich finde aber nur 700 Taler. Du hast also eine Naht aufgetrennt und die 100 Taler Belohnung schon herausgenommen. Das war richtig so, ich danke dir.« und das war nicht schön. Am Ende kamen beide vor den Richter. Aber auch hier sagte der Reiche, in dem Beutel waren 800 Taler und der andere, ich habe kein Geld herausgenommen. Der Richter war ein kluger Mann. Er ließ beide schwören, dass sie die Wahrheit sagten. Dann sprach er zu dem Reichen, wenn du deinen Beutel mit 800 Talern verloren hast, dann kann dies nicht dein Geldbeutel sein, denn hier sind nur 700 Taler. Darauf sprach er zu dem ehrlichen Mann, nimm das Geld wieder zurück, ehrlicher Freund, bewahre es gut auf, bis jemand sich meldet, der 700 Taler verloren hat. Und du, Reicher, du musst warten, bis deine 800 Taler gefunden werden, sprach der Richter, und dabei blieb es.
Wir machen jetzt einen Ausflug in die übernationale Politik und die entsprechende Gerichtsbarkeit. Anders als vor dem Bundesverfassungsgericht finden sich manche Politiker, die sich einst in nationalem Rahmen gänzlich sicher wähnten, plötzlich vor einem Gericht wieder, das sie nicht nur politisch, sondern ganz persönlich und empfindlich abstrafen kann. Und auch vor den Schranken der internationalen Gerichtsbarkeit stellt sich heraus, dass die einst politisch Mächtigen mit der Macht der Gerichte nicht so wirklich umgehen können. Aus Den Haag, Andreas Reuter.
Er ist wieder da, jener Radovan Karadzic aus den schlimmen Jahren des Bosnienkriegs. Blauer Anzug, rote Krawatte, die Lesebrille vorn auf der Nase, die charakteristischen weißen Haare wirr vor der Stirn. Ganz der Politiker von einst. Nur diesmal hält er seine Reden nicht in Pale, in Genf oder New York, sondern in Den Haag.
Uveriti muslimanske mase da su im ovo Srbiju uradili. Kako se očekuje pomirenje Srba i muslimana, ako muslimani veruju da su im ovo Srbiju uradili?
Zwei Tage lang redet er so, zweimal fast fünf Stunden lang. Hin und wieder bittet ihn der Richter, etwas langsamer zu sprechen, denn die Dolmetscher haben alle Mühe, dem zu folgen, was der bosnische Serbenführer von einst so von sich gibt. Der Bosnienkrieg, nicht die Schuld der Serben, sondern der Muslime, die das ganze Land für sich haben wollten. Die Gewalt gegen Muslime und Kroaten, nichts als legitime Selbstverteidigung im Krieg. Der Granatenangriff auf einen Marktplatz in Sarajevo mit über 60 Toten, nur eine Fabrikation, inszeniert, um die NATO zum Eingreifen zu bewegen. Das Massaker von Srebrenica, ein Mythos, die Zahl der Opfer, maßlos übertrieben, die dort gefundenen Leichen, vermutlich von irgendwo herangekarrt. Er fühlt sich sehr gut, denn endlich nach 15 Jahren hat er seinen Tag vor Gericht gehabt. Er konnte summarisch darlegen, was er in den nächsten Jahren in seinem Prozess beweisen will. Er ist hier, um seinen Fall zu beweisen und sich zu verteidigen, und das werden wir tun. Das lässt er von Peter Robinson ausrichten, seinem amerikanischen Rechtsberater. Diesen Tag vor Gericht hätte Karadzic aber schon eher haben können, zum Beispiel im vergangenen Oktober, als der Prozess schon einmal beginnt. Sollte. Damals aber war er nicht vor Gericht erschienen. Er wolle sich selbst verteidigen, ließ er die Richter wissen, aber er habe nicht genügend Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Er benötige präzise 14.171 zusätzliche Arbeitsstunden, verlangte er vom Gericht. Das wies ihm stattdessen einen Pflichtverteidiger zu, gab ihm rund 3 Monate Einarbeitungszeit und nahm Anfang dieser Woche das Verfahren wieder auf. Der Pflichtverteidiger aber saß nur stumm dabei. Jetzt war Karadzic persönlich da. 2 Tage Eröffnungsplädoyer, diese Gelegenheit zur Selbstdarstellung ließ er sich nicht entgehen.
His whole speech is the same as from the very beginning of the war. Only lies and nothing more.
Dieselbe Rede wie seit Beginn des Jahres, nur Lügen und sonst nichts, sagt ein Vertreter der bosnischen Gemeinde in den Niederlanden hinterher. Aber für Karadzic ist es die historische Wahrheit. In belehrendem Ton bereitet er sie aus, zeigt Grenzverläufe auf einer Landkarte, zitiert Dokumente, spielt Ton- und Videoaufnahmen ab und spricht von sich in der dritten Person. Karadzic, der Chefverteidiger für 2 Tage, weltweit live zu beobachten, in der Internetübertragung aus dem Gerichtssaal. Und dann ist wieder Schluss. Prozessunterbrechung vermutlich für einige Wochen. Eine Berufungskammer soll erst entscheiden, ob Karadzic nicht vielleicht doch noch ein paar Monate mehr Vorbereitungszeit bekommt. Die ersten Zeugen, die schon in Den Haag eingetroffen sind, werden wieder zurückgeschickt in ihre Heimat in Ex-Jugoslawien. Und Karadzic verschwindet wieder ein paar Straßen weiter in seiner Zelle in Sreveningen.
Er ist hier wie in einem Hotel. Er lebt so viel besser wie die Opfer, die heute noch in Srebrenica leben, in Flüchtlingslager oder hier in Holland auch. Das ist für die Opfer ist es wirklich schrecklich, was hier geschieht.
Andreas Reuter war das aus Den Haag über den Prozess oder über die Verteidigungsrede von demjenigen, der vor dem Kriegsgericht angeklagt ist oder vor dem Internationalen Strafgerichtshof von Kriegsverbrechen sich verteidigen muss. Christoph Safferling, Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Marburg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwing.
Es ist das gute Recht des Angeklagten, sich vor Gericht zu verteidigen. Aber wir reden ja heute nicht über den Fall Karadzic, sondern wir reden sozusagen pass pro toto über ihn. Zeigt sich da auch ein bisschen, dass Politiker sich vor diesen internationalen Gerichtshöfen, die da neu installiert sind, vor einem ganz, ganz neuen Gerichtshof überhaupt mal zum ersten Mal beweisen müssen, dass sie dazu gar kein Verhältnis haben? Wie haben Sie das empfunden, was da Karadzic uns gezeigt hat?
Na, es ist schon sicherlich für jemanden, der Befehlshaber, Präsident war, eine völlig neue Situation, wenn er sich plötzlich verantworten muss und ihm vorgeworfen wird, dass er massive Straftaten begangen hat, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, dass seine Handlungen, an die er, nehme ich jetzt mal zu seinen Gunsten an, ja auch geglaubt hat, die er vielleicht tatsächlich für wahr gehalten hat, dass ihm gesagt wird oder ihm vorgeworfen wird, dass diese Handlungen falsch waren. Und in seinen politischen Überzeugungen, die er nun so mit sich bringt, muss er damit umgehen. Und das fällt ihm offensichtlich schwer.
Also es findet sich da jemand, der offenbar über ihm steht, der über ihn zu Gericht sitzt.
Ganz genau. Hier findet sich eine Instanz, und das ist eben ein Präsident, ein Premierminister und dergleichen zunächst einmal nicht gewöhnt. Denn als Repräsentant eines Staates ist er ja grundsätzlich mal von Strafverfolgung auch immun. Er repräsentiert den Staat, wenn er handelt, und kann dafür nicht strafrechtlich belangt werden. Aber seit eben dem Nürnberger Prozess letztlich ist klar, dass diese Immunität Grenzen hat. Nämlich da, wo elementare Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo es um Völkermord geht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. In diesen Zusammenhängen greift doch die Strafjustiz durch die Immunität hindurch.
Haben Sie die Nürnberger Prozesse jetzt erwähnt, weil da so ein Déjà-vu war bei Ihnen, bei diesem Auftritt von Karadzic?
Ich habe sie erwähnt, weil die Nürnberger Prozesse die Geburtsstunde des Völkerstrafrechts darstellen. Zum ersten Mal ist 1945 in Nürnberg nach Ende des Zweiten Weltkrieges Völkerstrafrecht angewendet worden gegen eben die deutschen Hauptkriegsverbrecher.
Und die haben sich da zum Teil auch so geriert, als wüssten sie gar nicht, wie ihnen geschieht.
Naja, das ist in der Tat eine Beobachtung, die man macht, wenn man sich insbesondere die Einlassungen Hermann Görings anschaut, wie er sich beispielsweise auch am ersten Prozesstag gleich aufgebracht, gezeigt hat und zunächst die Autorität des Gerichts angezweifelt hat. Im Übrigen hat er sich dann auch gebeugt, als ihn der Vorsitzende Richter Lawrence zurechtgewiesen hat. Also ähnlich wie Karadzic ja jetzt auch sich den Spielregeln, sage ich jetzt mal, den Spielregeln
also doch ein Déjà-vu
unterwirft.
Irgendwie.
Und Göring hat das eben damals auch gemacht und hat schließlich auch in seiner Verteidigungsrede im Kreuzverhör extensiv auf die politischen Umstände Bezug genommen und seine Wahrheit versucht, in der Öffentlichkeit und den Richtern darzulegen.
Nun steht Karadzic vor dem Jugoslawien-Tribunal und in der Zwischenzeit, also damals, als Jugoslawien war, gab es diesen internationalen Strafgerichtshof noch nicht, der in der Zwischenzeit etabliert ist und der seine ersten Fälle verhandelt und viele, viele anhängig hat. Glauben Sie, dass sich da eine neue Gerichtsbarkeit etabliert, die auch das Verhältnis der Politiker, Klammer auf, der Mächtigen generell, zu den Gerichten und zur internationalen Gerichtsbarkeit ändern wird?
Naja, es wird sich ändern müssen, denn man kann jetzt eben als Staatspräsident nicht mehr davon ausgehen, dass man nicht zur Verantwortung gezogen wird für Untaten, die man im Amt begangen hat. Das ist nun mal seit der Einrichtung des Jugoslawien-Tribunals jetzt ein Fakt, dass die Gefahr, dass man strafrechtlich verfolgt wird, die besteht. Und damit muss sich ein Machthaber nun auseinandersetzen. Der Internationale Strafgerichtshof hat zwar noch keine globale Strafkompetenzen, er ist eben angewiesen auf Mitgliedstaaten und da sind noch nicht alle Staaten dabei, aber letztlich entwickelt es sich in diese Richtung und alle Machthaber der Welt müssen damit rechnen, zur Verantwortung gezogen werden für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Aggression.
Also dieses L'état c'est moi, das funktioniert nicht mehr. Wir haben da immer noch einen, der drüber steht und letztlich hat auch ein Staatspräsident seinen Richter.
Genau so ist es.
Das ist ja zumindest hoffnungsvoll.
In der Tat.
Christoph Safferling, Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Marburg. Recht herzlichen Dank. Politiker in schlechter Verfassung, Nachhilfe im Namen des Volkes. Wir kommen zurück zu unserem Thema im Tag in HR2 Kultur. Unser drittes salomonisches Urteil für heute stammt aus einem afrikanischen Märchenbuch und ist wieder überschrieben mit »Ein kluger Richter«.
Ein Affe suchte sich eines Tages, wie es Art der Affen ist, unter Steingeröll seine Nahrung. Ein besonders großer Block erregte seine Aufmerksamkeit und Begier. In der Hoffnung, unter ihm leckere Insekten zu finden, schob er ihn unter größter Kraftanstrengung zur Seite und hob ihn ein wenig hoch. Statt der erwarteten Insekten fand er unter ihm eine große Schlange, die über seine Störung sehr erbost war. Wütend zischte sie ihn an und drohte, ihn zu beißen. So gut es ihm möglich war, entschuldigte sich der verängstigte Affe und versicherte, er habe keine Ahnung gehabt, dass der Stein Privateigentum sei. Niemals würde er es gewagt haben, ein so gefährliches Wesen wie die Schlange in irgendeiner Weise zu belästigen. Indessen, die Schlange hörte gar nicht hin, was der arme Affe zu seiner Entschuldigung vorbrachte. Sie war gestört worden und sann nur auf Rache. Noch waren beide im Wortgefecht, als ein Schakal des Weges kam. Ihn zum Schiedsrichter zu ernennen, schien den Streitenden das Beste. Denn vor des Schakals Weisheit hatten sie einen gehörigen Respekt. Aufmerksam hörte er sich den Klagefall an und erwog im Stillen, wie er wohl durch seinen Spruch seiner eigenen Abneigung gegen die Schlange gerecht werden könne. Gewogen war er dem Affen freilich auch nicht, aber die Schlange fürchtete er sehr. Um den Fall nun vollkommen verstehen zu können, so meinte der schlaue Schakal schließlich, müsse er die Kläger auffordern, sich genau an die Plätze zu begeben, die sie inne hatten, als der Streit begann. So ging denn die Schlange zurück zu ihrem Stein, den der Affe auf sie wälzte. »Kannst du, Schlange«, fragte dann der Schakal, »jetzt hervorkriechen, ohne dass dir geholfen wird?« »Nein«, entgegnete die Gefragte. »Ganz sicher nicht?« »Nein.« »Nun gut«, sagte darauf der Schakal, listig grinsend zum Affen. »So wollen wir nicht weiter von der Angelegenheit reden, sondern sie lieber ruhen lassen. Es ist besser so.« Und Schakal und Affe gingen ihres Weges.
Ein schakalisches Urteil. Heribert Prantl, Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung, gelernter Jurist und ehemaliger Staatsanwalt. Guten Tag.
Herr Schwind, guten Abend.
Schauen wir noch einmal zurück auf das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben heute in der SZ in einem Grundsatzartikel dazu geschrieben, Untertitel: Die Karlsruher Richter gestatten die Vorratsdatenspeicherung zwar grundsätzlich, wollen sie aber so weit wie möglich beschränken. Das klingt jetzt weniger nach salomonischer Weisheit als nach dem berühmten Sprichwort »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass«. Ist das also aus Ihrer Sicht ein zweischneidiges Urteil gewesen?
Ja, es ist zweischneidig. Die Richter wollten eigentlich, das wird in diesem dicken Urteil immer wieder deutlich, sie wollten diese Vorratsdatenspeicherung eigentlich grundsätzlich nicht. Sie beschreiben die Gefahren wirklich drastisch. Sie nehmen die Warnungen, die zum Beispiel der Chaos Computer Club als Sachverständiger in der mündlichen Anhörung gegeben hat, durchaus ernst und sagen, mit diesen Daten lässt sich Furchtbares anstellen. Man kann Bewegungs-, Persönlichkeitsprofile von jedem Bürger, von jeder Bürgerin erstellen. Das geht nicht in einem freiheitlichen Staat. Mit diesen Gefahren, die Sie selber beschreiben, hätten Sie ehrlich sagen müssen, es ist grundsätzlich nicht möglich. Das trauen Sie sich nicht. Das trauen Sie sich deswegen nicht, weil Sie dann eine europäische Richtlinie angreifen müssten. Und das führt zu juristischen Komplikationen. Deswegen sagen Sie, die Speicherei ist grundsätzlich möglich, aber nicht so, wie es im deutschen Gesetz steht. Und darum heben wir die bisherige Speicherei auf. Wir heben das jetzig geltende Telekommunikationsgesetz auf und sagen, der Gesetzgeber muss ein neues Gesetz schreiben, in dem er verschiedene Vorgaben berücksichtigt. Das heißt, kurzfristig werden die Bürgerrechte gut bedient, langfristig und mittelfristig nicht.
Was Sie da eben angedeutet haben, heißt das, die Verfassungsrichter aus Karlsruhe wollten sich nicht mit dem Europäischen Gerichtshof in Den Haag anlegen? Denn dem genau hätten so. Sie es vorlegen müssen?
Genau so ist es. Sie hätten entweder sich anlegen müssen mit dem Gericht, beziehungsweise nicht anlegen, sie hätten sich unterordnen müssen. Wenn Sie sagen, das verstößt gegen die europäischen Grundrechte, hätten Sie es vorlegen müssen beim Europäischen Gerichtshof. Das wäre zum ersten Mal in der Geschichte des Verfassungsgerichts gewesen. Das will man nicht. Man will nicht sozusagen sich hierarchisch unterordnen. Und man war sich wohl auch nicht sicher, wie dieser Europäische Gerichtshof entscheiden wird, der bisher noch nicht sehr grundrechtssensibel agiert. Mhm. Der ganz große Mut wäre es gewesen zu sagen, wie man es im Lissabon-Urteil angedeutet hat, diese europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung überschreitet die Macht der Europäischen Union und deswegen heben wir sie auf.
Genau, das haben die Richter damals ja angekündigt, dass sie da, wo das sozusagen gegen das Grundrecht verstößt, das europäische Recht, da dagegen angehen werden.
Ja, und ich glaube, die Richter sind in ihrer Mehrheit auch davon überzeugt, es war ein Fall, bei dem es nicht geht, auch europäisch nicht geht. Aber sie haben sich nicht getraut, es tatsächlich auszusprechen und damit juristischen Krieg mit der Europäischen Union zu beginnen. Deswegen hat man sich in dem Fall weniger salomonisch denn trickreich durchgemogelt und hat gesagt, die europäische Richtlinie mag ja in Ordnung sein. Wir greifen die deutschen Umsetzungsregeln an, heben die auf und lassen neue Regeln schreiben.
Vorhin, ganz am Anfang der Sendung, hat die Sprecherin des Chaos Computer Clubs gehofft, dass das jetzt dazu führt, dass die Bundesregierung zusammen mit den anderen EU-Ländern, derer sind an der Zahl, glaube ich, 8, die auch mit dieser Regelung nicht leben wollen, in Brüssel vorstellig wird und versucht, diese Regelung zu kippen. Aber das glauben wir beide wahrscheinlich nicht, oder?
Ach, das ist eine schöne Hoffnung. Ja. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das so wäre, aber alle Erfahrungen zeigen, dass jedenfalls die deutsche Regierung diesen Weg nicht geht. Man benutzt Europa immer, und so war es die letzten Jahre stets, dass man via Europa Dinge durchsetzt, die in Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht gehen. Zum Beispiel deswegen, weil das Verfassungsgericht dasteht und sagt, Leute, ihr könnt die Freiheit nicht in dieser Weise einschränken, wie ihr es tut. Also schafft man es nicht auf deutschem gesetzlichen Wege, da hat man schon viel genug geschafft im Übrigen, was das Verfassungsgericht immer wieder aufgehoben hat. Man geht den Weg über Europa und sagt, dann kann Karlsruhe nicht dazwischen kommen. Das ist der Weg und ich glaube nicht, dass man aufgrund des Urteils aus Karlsruhe jetzt ein Einsehen hat und sich bürgerrechtlich bessert.
Also sind wir doch wieder am Anfang der Sendung angelangt, wo es hieß, steht der Tropfen höhlt die Grundrechte und der Kampf vor den Gerichten um die informationelle Selbstbestimmung der Bürger geht immer weiter.
Der Kampf geht immer weiter und es ist tatsächlich so, dass national und international eine Infrastruktur der Überwachung etabliert wird. Diese Vorratsdatenspeicherung gehört zu dieser Infrastruktur der Überwachung und ich wünsche mir, dass die Justiz in Europa und in Deutschland und die nationalen höchsten Gerichtshöfe hier noch viel vehementer sagen zur Politik und zu den nationalen und europäischen Gesetzgebern. So geht es nicht. Man kann nicht die Freiheit verteidigen wollen, indem man sie Stück für Stück beschneidet.
Aber nach dem, was Sie eben gesagt haben, ist der Europäische Gerichtshof in Den Haag noch nicht so weit und das Bundesverfassungsgericht scheint letztlich doch auch nur eine Hürde zu sein, die durch stetiges Anrennen mehr oder weniger abgetragen wird.
Ja, das Bundesverfassungsgericht kommt schlichtweg nicht mehr hinterher. Man baut sozusagen diese Sicherheitsgesetze immer höher und bis Karlsruhe kommt und wieder einen Stein wegnimmt, sind drei andere hingelegt. Das ist die große Krux und das ist der Ungehorsam des Gesetzgebers gegenüber dem Verfassungsgericht. Wenn man die ganze Kaskade von Freiheitsurteilen der letzten Jahre nimmt, müsste eigentlich dem Gesetzgeber klar geworden sein, was gefordert wird. Und es ist ihm auch klar geworden, aber er will einfach diese Art von Politik und von Gesetzgebung, die Karlsruhe fordert, nicht umsetzen.
Herr Ribert Prantl, Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung, vielen Dank. Politiker in schlechter Verfassung, Nachhilfe im Namen des Volkes. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. An dieser Stelle dann wieder Karin Fuhrmann. Wenn Sie etwas versäumt haben oder nachhören wollen, Download und Player unter www.hr2.de. Unsere Themen können Sie auch dort bestellen als E-Mail-Newsletter. Oder Sie folgen uns bei Twitter, dort sind wir auch der Tag in einem Wort. Bis morgen also, dann bei Karin Fuhrmann. Tschüss, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.